Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Ja, die Verbraucherpreise im August im Vergleich zum Vormonat 0,6% und 0,3% für die Kernrate. Damit lag die Gesamtrate im Rahmen der Schätzung. Die Kernrate war ein bisschen heißer als erwartet, aber letztendlich wird die Preissteigerung vor allen Dingen durch die Energiepreise angefacht, während die meisten anderen Bereiche, insbesondere die Mietpreiskomponente, weiter an Dynamik verliert. Also es hätte schlimmer sein können und die Mehrheit der in der Bank of America befragten weltweiten Fondsmanager geht nun davon aus, dass die Fed die Zinsanhebungsrunde beendet hat. Die EZB dürfte am Donnerstag den Leitzins wohl anheben. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 65% und American Airlines und Spirit Airlines müssen aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten die Ertragsschätzung für das laufende Quartal senken. Bei Apple, die Reaktion auf das iPhone-Event, naja, war so ziemlich alles im Rahmen der Erwartungen. Hier sind die Kommentare, die China über Nacht gemacht hat, wichtiger als das iPhone-Launch-Event. So, einen schönen guten Morgen. Jawohl, die Inflationsdaten sind draußen. Ich muss sagen, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, ist mein Takeaway, es hätte schlimmer sein können. Die Inflation wurde vor allem durch die Energiepreise angefacht. Das war auch die Basisannahme. Im Juli haben wir Gleiches gesehen. Die Gesamtrate und die Kernrate im Vergleich zum Vormonat also 0,6% und 0,3% für die Kernrate. 0,6%, das ist die höchste Steigerungsrate seit Juni vergangenen Jahres, liegt trotzdem im Rahmen der Erwartungen und wird, wie gesagt, angefacht, vor allem durch die Energiepreise. Wenn man das jetzt mal rausrechnet, lagen die Verbraucherpreise bei 0,3% und erwartet wurden 0,2%. Wir haben ja die letzten Tage oft darüber berichtet, dass der Inflations-Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland höhere Inflationsdaten signalisiert hat. Und wir liegen drunter. Wir gingen davon aus, basierend auf diesem Indikator, dass wir sogar 0,8 und 0,4% sehen würden. Ich wage also mal zu behaupten, dass die Inflationsdaten sicherlich nicht perfekt sind. Don't get me wrong. Aber die Mietpreiskomponente ist weiter rückläufig. Das ist wichtig. Die meisten Preiskomponenten sind in der Tat rückläufig. Die Energiepreise also hier der stärkste Motor. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Steigerungsrate bei 3,6% für die Gesamtrate, 4,3% für die Kernrate. Die Gesamtrate, die ist damit ein bisschen heißer ausgefallen, als die Wall Street erwartet hatte. Sorry, jetzt komme ich durch den Tüdel bei den ganzen Zahlen. Also 3,7% war die Gesamtrate. 3,6% wurden erwartet, also die Gesamtrate etwas mehr angefacht durch die Energiepreise und die Kernrate lag mit plus 4,3% im Rahmen der Schätzung. Also nochmal, ich glaube ganz ehrlich, dass diese Daten hätten schlimmer ausfallen könnten. Das ändert nichts daran, dass die amerikanische Notenbank bei der Tagung am 20. September die Zinsen nicht weiter anheben wird und zwei Charts hier von der jüngsten Umfrage der Bank of America, die jeden Monat weltweit Fondsmanager befragt zu ihrer Haltung. Und zwei ganz interessante Statistiken dazu. 60% der befragten Fondsmanager gingen bei der September-Umfrage davon aus, dass die amerikanische Notenbank das Ende der Zinsanhebungen bereits erreicht hat. Sagt übrigens heute Morgen auch Morgan Stanley, man hat die Zinsen ausreichend stark angehoben. 60% im September. Bei der August-Umfrage waren es 47%, bei der Juli-Umfrage waren es 9%. Also es geht kaum mehr um die Frage, um Gottes Willen wird die Notenbank jetzt noch weiter anheben. Die Mehrheit geht davon aus, wir sind schon durch. In dem Lager bin ich im Übrigen auch. Die entscheidende Frage ist jetzt vor allem, wie lange werden die Zinsen denn auf diesem Niveau verharren, bevor wir Zinssenkungen sehen? Und dazu die zweite Statistik von der Bank of America Umfrage. 38% der befragten Fondsmanager gehen davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres die ersten Zinssenkungen sehen werden. Im Vergleich zur August-Umfrage sehen wir also eine merkliche Steigerung. Im August lagen wir so etwa bei 27%. Jetzt liegen wir bei 38% der befragten Fondsmanager. Also der Zeitpunkt der ersten Zinssenkungen ist nach hinten verschoben worden. August versus September. Das signalisieren im Übrigen auch die Fed Futures. Und 36% gehen davon aus, dass wir schon im zweiten Quartal die ersten Zinssenkungen sehen werden. 36% bei der August-Umfrage waren es etwa 30%. Wir sehen also, dass es hier an der Wall Street vor allem jetzt um die Frage geht, wann die Zinswende kommt, wie lange es dauern wird. Higher for longer, höhere Zinsen für eine längere Zeit. Das ist im Prinzip das Motto, das wir hier an der Wall Street haben. Ich muss sagen, die vor allen Dingen langlaufenden Renditen der Staatsanleihen, wenn man sich Chance-Risiko anschaut im Vergleich zur Aktienseite, bieten Staatsanleihen meines Erachtens nach wie vor Chance-Risiko, mehr Chance als Risiken, vor allen Dingen verglichen mit der Aktienseite, obwohl der Aktienmarkt auch von diesen Daten, die wir heute bekommen haben, profitieren müsste. Wir haben jetzt noch am Donnerstag die Erzeugerpreise. Wir haben am Donnerstag auch die Tagung der EZB und die EZB ist in einer relativ schwierigen Situation. Der Markt liegt so 50-50. Kriegen wir jetzt eine Zinsanhebung am Donnerstag oder nein? Kriegen wir keine Zinsanhebung? Das ist für eine Notenbank immer eine etwas schwierige Situation. Man muss sich die US-Notenbank anschauen, CME FedWatch Tool, 8% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im September angehoben werden. Also da hat der Markt eine klare Meinung. Gestern Nachmittag, nach dem Closing der Wall Street, kam ein Bericht bei Reuters. Und in diesem Bericht wurde betont, dass die EZB bei der Tagung am Donnerstag die Inflationserwartungen für das nächste Jahr anheben wird und betont, dass die Inflation auch im nächsten Jahr über der 3%-Marke bleibt. Und damit verschiebt sich jetzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung an diesem Donnerstag. Mittlerweile liegt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung am Donnerstag bei etwa 65%, ist also ein bisschen Richtung Zinsanhebung weiter verschoben worden. Was bei der EZB wichtig sein wird, sind zwei Aspekte. Entweder das Signal wird sein, ne, wir machen jetzt gar nichts, aber die EZB warnt morgen, dass mehr kommen könnte. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario, wir sehen morgen eine Zinsanhebung und die EZB versucht rhetorisch den Markt trotzdem zu beruhigen. Das wäre eigentlich für den Aktienmarkt das bessere Szenario, weil man ohnehin schon jetzt mehrheitlich davon ausgeht, dass die Zinsen angehoben werden. Und in Anbetracht der schwachen Wirtschaftsdaten aus den Euro-Ländern wäre dieses Szenario wohl auch mit am wahrscheinlichsten. Wir haben jetzt mit der EZB morgen eine riesige Welle an Notenbanktagungen, die auf uns zukommt. Wir haben über 11 Notenbanktagungen innerhalb von 1,5 Wochen. Für mich immer noch die spannendste Tagung, die Tagung der Bank of Japan. Wird die Bank of Japan hier graduell die überexpansive Geldpolitik etwas drosseln? Das ist vor allen Dingen auch für den Yen spannend. Ihr wisst, dass ich beim Yen long positioniert bin, im TLT übrigens jetzt auch wieder. Das habe ich jetzt nach den Inflationsdaten mit vollen Händen wieder deutlich aufgestockt. Wir sind jetzt bei den Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen bei 4,3% in den USA. Wir haben die Hochs vom letzten Herbst nie überschritten, trotz der Zinsanhebung. Das zeigt einmal mehr, zumindest zeigt es mir das, dass auf diesem Zinsniveau das auch mit längerer Perspektive ganz interessant zu sein scheint. So, also die EZB morgen, die Bank of Japan für mich mit am spannendsten und bei der Federal Reserve Tagung am 20. September wird man vor allen Dingen auf die sogenannten Dots achten. Und zwar die Dots für das kommende Jahr, die signalisieren so ein bisschen die Marschrichtung der Notenbank fürs nächste Jahr, werden, also je nachdem, welches Signal die Fed hier setzen möchte, also Zinsen längere Zeit oben, lange Zeit keine Zinssenkung, wenn also die Dots revidiert werden für das nächste Jahr, wäre das ein klares Signal nochmal für die Märkte. Aber das ist erst am 20. September. Kommen wir mal auf das Jetzt und Heute zurück. Hacken wir das Thema der EZB mal an. Ich will noch ein paar Worte loswerden zu Apple. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Guys, die Konferenz gestern war für mich wirklich überwiegend langweilig, weil, und das ist auch das Feedback, das wir heute Morgen von der Wall Street bekommen, es kam so ziemlich alles exakt im Rahmen der Erwartungen. Das eigentlich, das einzig wirklich halbwegs Überraschende ist die Tatsache, dass die Preisanhebungen nicht das Pro mit umfassen, sondern die Preise werden nur beim iPhone Pro Max angehoben. Und ich glaube, für Apple heute viel wichtiger sind die Aussagen, die über Nacht von China getätigt wurden. Und zwar sagt man hier, dass tatsächlich Sicherheitsschwächen gefunden wurden bei dem iPhone, Stichwort nationale Sicherheit. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Faktor, man habe weder auf das iPhone noch auf andere ausländische Smartphones die Nutzungsrichtlinien verschärft. Und die Sorge also, die hier letzte Woche gestreut wurde durch Wall Street Journal und durch Bloomberg, wurden zumindest mal seitens der chinesischen Regierungen noch nicht bestätigt, wobei China jetzt auch durch die Aussagen von von der Leyen mit unter Beschuss steht. Da geht es vor allen Dingen um die Subventionen im Bereich der Elektrofahrzeuge. China hat ja nun Japan mittlerweile überholt als größter Exporteur von Fahrzeugen. Der Markt wird überschwemmt durch chinesische Elektroautos. Und von der Leyen, und ich muss sagen, zu Recht, obwohl in Amerika sitzend auch ein sehr zweischneidiges Schwert, die Tatsache, dass also der globale Markt überschwemmt wird mit chinesischen Elektrofahrzeugen, die staatlich subventioniert sind. Und darum geht es im Prinzip. Die EU wird prüfen, inwieweit der Staat die Elektrofahrzeuge subventioniert. Wie ermöglicht das im Prinzip Dumpingpreise für die Weltmärkte, um andere Autohersteller zu verdrängen? Da wird also eine Prüfung eingeleitet. Ich sage deshalb ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil man natürlich genauso das Argument machen kann, dass der Inflation Reduction Act hier in den Vereinigten Staaten, ich meine, die Amis winken auch mit dem Scheck und sagen, kommt zu uns, ist das jetzt weniger vorteilhaft für die Euro-Länder, für Europa? Ich würde mal behaupten, ja. Also nicht nur China übt sich in Subventionen, auch die Vereinigten Staaten sind in dem Bereich ganz gut. Und letztendlich sehen wir einmal mehr, dass jede Region versucht, hier im Interesse der eigenen Unternehmen zu handeln und im Interesse des eigenen Landes zu handeln. Und look, ich meine, von der Leyen hat vollkommen recht, hier eine Untersuchung einzuleiten. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Das ist ein globales Spiel, das hier geübt wird von China. China ist darin sehr gut, wie wir alle wissen. Aber die USA sind hier auch nicht gerade, sagen wir so, in anderen Bereichen nicht ganz unschuldig, ne? Also in ihren eigenen Segmenten und so. Und damit möchte ich das Thema mal abhaken. Kein Wunder also, wenn heute die EV-Werte aus China mit unter Druck stehen. Ne? Wie es um die Lage steht, geopolitisch zwischen China und den G20, ich meine, das zeigt allein die Tatsache, dass Xi heute Venezuelas Maduro treffen wird, aber an dem G20-Gipfel hat Xi nicht teilgenommen. Das zeigt schon ganz klar, wie die Verteilung der Prioritäten hier aktuell aussehen. Ich möchte noch mal ein Wort loswerden zum Energiesektor, einer meiner Lieblingssektoren in diesem Jahr, die sich auch sehr gut geschlagen haben in den letzten Wochen. Man muss sich mal vor Augen halten, dass wir in den USA bei Öl die niedrigsten Lagerbestände haben seit fast 40 Jahren. Also wir haben einerseits sehr niedrige Lagerbestände, ne? Die USA, die strategischen Ölreserven liegen immer noch am Boden. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Wettbewerbsverzerrung, weil die OPEC Plus unter der Führung auch mit, also plus Russland und Saudi-Arabien, für eine künstliche Verknappung sorgen auf den Weltmärkten von Öl. Ne? Nicht zu vergessen natürlich auch die Sanktionen. Will ich jetzt nicht groß eingehen, denn das russische Öl landet dann durch die Hintertür wieder auf den Weltmärkten, was ja im Allgemeinen bekannt ist. Aber die Tatsache, dass Saudi-Arabien auch die Förderquoten quasi künstlich reduziert, dort unten auch hält, den Prozess verlängert hat, das sorgt dafür, dass die Ölpreise eben doch auch steigen. Und wir sehen, welche Folgen das hat für die Inflation hier in den Vereinigten Staaten, die Tatsache, dass die BRIC-Staaten ausgeweitet wurden, auch auf viele Ölnationen, die Tatsache, die BRIC übrigens Staaten sitzen jetzt auf quasi etwa Pi mal Daumen 47% der Weltölreserven. Das ist natürlich auch ein gewisser Würgegriff hier an den Vereinigten Staaten und in der Inflation generell betrachtet. Die Internationale Energy Agency, die Internationale Energiebehörde, betont also, dass die Ölnachfrage in diesem Jahr auf täglich 2,2 Millionen Barrel steigen wird, auch weil der Konsum in China wieder anziehen dürfte. Und wir sehen ein substanzielles Defizit an den Märkten bis ins vierte Quartal hineingehend. Das ist ölbullisch und die Ölwerte gestern auch mit unter den großen guten Performern. Man sieht immer wieder, dass Kursschwäche im Ölsektor genutzt wird, um Positionen hier weiter auszuweiten. So, heute bleibt es ansonsten relativ ruhig. Wir haben so ein paar Analystenkonferenzen bei diversen Investmentbanken, die übrigens nicht so ohne sind. Wir hatten allein gestern von Honeywell, von PNC Financial, von Wells Fargo und von Walmart allesamt recht positive Aussagen zum Verlauf des dritten Quartals. Der Konsument steht immer noch ganz gut da. Die Konferenzen helfen insofern. Oracle hat gestern massiv verloren, über 13%, nachdem die Aussichten enttäuscht haben. Ich muss sagen, eine finde ich doch für mein Gefühl eine etwas übertriebene Reaktion, liegt vor allen Dingen daran, dass die Aktie extrem gut gelaufen ist. Wir haben jetzt heute Morgen einige Analystenkommentare, einmal eine Kaufempfehlung zu Oracle, die das erste Quartal sei im Prinzip besser gelaufen als die saisonalen Trends. Das ist eine Kaufempfehlung von Jefferies. Und Kursziel $145, da bleibt man also bei der Kaufempfehlung. Wir haben von JP Morgan eine Abstufung bei Oracle heute von Kaufen auf Neutral. Natürlich ein bisschen spät, muss man ehrlich sagen, nachdem der Wert gestern schon so zurückgelaufen ist. Und das Kursziel $100, vorher $112. Ne? Die Aktie ist jetzt bei knapp über $100. Heute wieder also ein bisschen schwächer, ist halt das normale Strickmuster. Ne? Erst kommen die Bad News, bumm, runter mit der Aktie. Die zweite Welle, die Analystenkommentare, bumm, nochmal ein bisschen runter bei der Aktie. Normalerweise sehen wir dann ab dem dritten Quartal Stück weit auch wieder eine Stabilisierung. Ne? Wir haben bei Apple, die Kommentare habe ich schon angesprochen, Wetbush-Kursziel $240, da wird es um $10 angehoben. Wir haben die Bank of America mit einem Kursziel reduziert auf $208. Wir haben ein drittes Brokerhaus, die KeyBank, die sagt, dass das gestrige Event kurzfristig moderat negativ sei für die Apple-Aktie. Und die Aktie tendiert oftmals nach dem Apple-Event erstmal ein bisschen schwächer. Wir haben, bevor ich auf die ganzen IPOs eingehe und auf den Streik im Autosektor, einige Warnungen bei den Fluggesellschaften. So richtig überraschend kann das eigentlich nicht sein. United Air, Alaska Air, Southwest haben alle schon gewarnt, dass die erhöhten Treibstoffkosten die Margen belasten werden. Heute Morgen haben wir American Airlines und Spirit Air beide auf der Verliererseite. Beide müssen die Gewinnaussichten für das jetzt laufende dritte Quartal senken. Ganz interessant finde ich, wie American Airlines das auseinanderdröselt. Einerseits, ja, treibende Treibstoffkosten belasten den Ertrag pro Aktie, richtig. Aber, und ich glaube, das Problem wird UPS auch sehen. UPS hat ja diese Woche auch die erwarteten Gewinne, den Ertrag pro Aktie reduziert für das jetzt laufende Quartal. Ne? Und gemessen am Ertrag pro Aktie wird UPS die Ziele um 25% verfehlen im dritten Quartal. Und warum? Gleiche Story wie bei American Airlines. Die neuen Tarifverträge kosten diese Unternehmen viel Geld. Bei American Airlines heißt es, dass der neue Pilotentarifvertrag den Ertrag pro Aktie im jetzt laufenden Quartal um 23 Cent reduzieren wird. Das ist ein Haufen Zeug. Jetzt rechnet American Air also nur noch mit einem Gewinn von 25 Cent. Die Wall Street lag bei 65 Cent pro Aktie. Da geht's also letztendlich bergab. Und damit kommen wir dann eigentlich schon zum nächsten Thema. Morgen laufen die Tarifverträge mit den Autoriesen aus, mit Ford, GM und mit Stellantis. Wir haben heute Morgen ein langes Interview gehabt mit dem Chef der UAW-Autogewerkschaft bei CNBC. Der klang gar nicht freundlich und hat einmal noch mal klar gemacht, dass, look, es kann nicht sein, dass sich das Top-Management die Taschen füllt und die Aktionäre bedient werden, aber die Arbeitskräfte im Großen und Ganzen haben das Problem, dass die Löhne und Benefits nicht ausreichend angehoben werden. Der klang also gar nicht gut. Die Frage, ob jetzt bei Ford, GM oder bei Stellantis ein Streik stattfinden könnte, die Antwort, so wie es aktuell aussieht, müsste ein Streik bei allen drei stattfinden. Und damit bleibt das Risiko bei diesen drei Werten jetzt erstmal im Markt. Donnerstagabend läuft der Tarifvertrag aus. Zumindest bei einem, wenigstens bei einer dieser drei Konzerne dürfte es einen Streik geben. Die Frage, wer betroffen sein könnte, darauf wollte sich die Gewerkschaft logischerweise nicht einlassen. Ne? Das jetzt zu beantworten, wäre ja auch schön blöd. Also von daher hält man hier erstmal zurück. Die Washington Post berichtet, dass ein Streik letztendlich, also viele glauben, dass ein Streik unabwendbar sein wird, weil beide Seiten sehr weit voneinander entfernt sind. Wir haben bei Reuters auch Berichte, dass die UAW wohl gezielt bei einigen Fabriken mit Streiks anfangen könnte. Die Frage wird auch sein, wie lange dann die Streiks letztendlich dauern werden. Mutig von der UBS, jetzt im Vorfeld sich zu dem Sektor zu äußern. Und zwar, aber ich meine, die machen das natürlich auch geschickt, ne? Die sagen also, vorausgesetzt, es kann ein Streik abgewendet werden. Well, also vorausgesetzt, es schneit an Weihnachten nicht, ja, werden wir weiße Weihnachten haben, ja, oder eben auch nicht, ja. Also vorausgesetzt, es kommt also zu keinem Streik, werden die Aktien von Ford bei der UBS als Kaufen aufgestuft mit einem Kursziel von $15. Die Ertragsentwicklung bei Ford wird besser ausfallen wegen der Margen beim Ford Pro Segment. Die dürften also stabiler sein, als man bisher erwartet hatte. Ford also Aufstufung, General Motors auch eine Aufstufung, Kaufempfehlung $44 Kursziel. Vorausgesetzt, der Streik findet nicht statt, dürften die Schätzungen Ertragsergebnisse zweites Halbjahr besser ausfallen, als der Markt denkt. Rivian wird mit neutral eingestuft, Kursziel $26. Tesla mit neutral, Kursziel $290. Die UBS hat also den gesamten Autosektor heute gecovert und die Details findet ihr wie immer in der Opening Bell Plus für alle Abonnenten. Ne? Und im Übrigen, ne, wenn ihr schon nicht abonniert, ja, ist ja auch in Ordnung, ich liebe euch trotzdem, aber dann abonniert wenigstens den Kanal mit, ja, freut sich nämlich YouTube, der Algorithmus und die Werbeeinnahmen auch, ne, irgendwie muss ich ja das Zeug ja auch bezahlen. Also, ein Herz für Markus und macht das mal, ja, wenigstens den Kanal abonnieren. Also, zurück zu den Einzelwerten. Autos haben wir abgekaspert, jetzt haben wir die ganzen Börsengänge, ARM wird am oberen Ende des Zuteilungskurses liegen, aber das war eh klar, $51 oder einige Dollar darüber. Das sagt Bloomberg. Heute dürfte der Zuteilungskurs bekannt gegeben werden. Am Donnerstag wird der Handel dann aufgenommen. Wir haben Birkenstock in den Pipelines. Die Financial Times betont auch, dass die Marktbewertung bei über $8 Milliarden liegen wird. Wir haben das Tickersymbol wird Birk sein an der New York Stock Exchange. So, das haben wir auch. Ansonsten haben wir die Airlines, haben wir auch abgekaspert. Walmart-CEO äußert sich positiv zum laufenden Quartal. Bei einer Goldman Sachs-Konferenz habe ich auch angesprochen. Bei den Banken hat gestern PNC und Truist, deshalb waren PNC gestern auch so freundlich. Die Barclays Financial Services Konferenz läuft noch und PNC hat da gestern in Aussicht gestellt, dass weitere Einsparungsprogramme aufgelegt werden könnten. Truist hat gestern bereits die Einsparungsprogramme vorgestellt und beide Werte konnten profitieren. So, Oracle Abstufung haben wir schon. Etsy Kursziel wird gesenkt auf $80. Hier bei Guggenheim. Wir haben DocuSign, Kursziel wird angehoben auf $87 heute Morgen von der Citi. Salesforce hat, ich glaube, heute müsste der letzte Tag sein, eine Industriekonferenz, die Dreamforce-Konferenz mit über 40.000 Teilnehmern. Nochmals Kaufempfehlung, Kursziel $275. Also auch hier positive Analystenkommentare von Jefferies. Bei Cisco wird das Kursziel auf $60 angehoben. Auch positive Analystenkommentare. Sieht also im Großen und Ganzen alles nicht so schlecht aus heute. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Ich habe mich gestern Abend entschlossen, mit meiner Kleinen mal zum Reitturnier zu gehen. Das war das erste Mal. Jetzt darf sie offiziell an Reitturnieren teilnehmen, wurde gestern eingeordnet, hat jetzt den ersten Gruppenauftritt, da freut sich der Papa, gestern ein Riesenpferd geritten, meine kleine 10-Jährige, es hätte fast ein Elefant sein können. Es ist erstaunlich, da rutscht mir als Papa doch immer wieder so ein bisschen auch das Herz in die Hose, denn also ich hoffe, Reiten ist ja nicht ganz ungefährlich, ja, wenn man dann so ein kleines Wesen auf so einem riesen Gaul sieht, ja. Aber gut, der Koch reitet Bulle, ist auch nicht schlecht, ja, oder manchmal auch den Bären. Also ich wünsche euch einen guten Handelstag, bis heute Abend und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.